RTL hat es mal wieder versucht, mit einer neuen Show The Masked Singer zu klonen, nämlich mit Viva La Diva. Wie das geklappt hat, schauen wir uns an. Außerdem gibt es viel Trash. Wir reden über Temptation Island und über eine andere Sendung bei RTL Plus.
Und zwar Ex on the Beach oder wie Kenner sagen würden, Gigi on the Beach. Und in der Show gehen diverse andere Reality-Formate wie Love Island, Are You the One oder auch Big Brother in die Fortsetzung.
Dazu gibt's mal wieder Neues von Detlefs Davis. Diesmal wird er Schlagersänger bei Vox. Und wir spielen das große Intro-Quiz mit Jana. Sie muss erraten, welche Intros sie hört. Die werden aber rückwärts abgespielt. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle. An diesem wunderschönen Freitag, den 1. Juli 2022. Ein schönes Datum, das man auch mal vorlesen kann. An diesem sommerlichen Freitag bekomme ich mal wieder Besuch in meinem Garten der guten Laune. Und in diesen Garten der guten Laune darf heute die liebe Jana eintreten. Hi.
Hallo. Eigentlich wollte ich zum Fernsehgarten, aber ich habe mich im Weg geirrt.
Das ist der Fernsehen für alle Garten hier. sieht sehr ähnlich aus. Auch auf dem Mainzer Lerchenberg, aber ohne Kiwi.
Schade. Vielleicht möchte die ja mal zu Gast kommen.
Die Anfrage ist zwar seit 2 Jahren unbeantwortet im Postfach vom ZDF, aber Sie sind herzlich eingeladen, Frau Kiewel. Ich würde mal sagen, du hast die Andrea Kiewel von Fernsehen für alle getroffen. Plus, sag ich mal, die Julia Siegel von Fernsehen für alle. Nämlich, du hast zwei beste Freundinnen auf ihrer großen Konzerttournee durch Deutschland gesehen, und zwar Selma und Nathalie live in Hamburg.
Ja, ich habe mich um ein Meet and Greet geprügelt, mehrere Fans aus dem Weg geschubst und dann habe ich sie tatsächlich getroffen. war tatsächlich großer Zufall, dass sie beim Phoebe Bridgers Konzert einfach direkt hinter mir standen und ich sie dann auch an ihren Stimmen erkannt habe. Das ist Podcast-Magic.
Absolut. Also ich werde auch ständig an der Stimme erkannt. Ich kann gar nicht mehr normal reden in der Öffentlichkeit. Ich muss immer eine Stimme verstellen, damit ich nicht ständig angesprochen werde. Also ich weiß nicht, ob du sie an der Redestimme oder an der, haben die auch gesungen? Weil du musstest natürlich jetzt ein bisschen hinter den Kulissen, wie sind Nathalie und Selma im echten Leben? Wie kann man sich das vorstellen? Sind die da Arm in Arm? Sind die da Hand in Hand? Haben sie sich geküsst? Was ist da passiert?
Also sie standen hinter mir, deswegen habe ich die ganzen juicy Details natürlich nicht mitbekommen.
Schade.
Gesungen wurde viel, ich bin mir sicher, auch die beiden haben gesungen. Also das habe ich jetzt nicht genau rausgehört, aber bestimmt, denn das haben wir eigentlich alle getan. Und wahrscheinlich haben sie auch geschwitzt, denn auch das haben wir alle getan, denn es war extrem warm in diesem Raum.
Gesangstechnisch auf The Voice Niveau oder eher nicht?
Natürlich auf The Voice Niveau, also bitte, The Voice Finale würde ich sogar sagen.
Ja, aber also du hast gerade gesagt, du hast dich bei denen um ein Meet and Greet bemüht. Ich habe mich nur um ein Greet bemüht quasi. Ich habe gesagt die ganze Woche, ihr seid die ganze Woche zusammen, nehmt halt bitte irgendwas auf für den Podcast. Und stand jetzt, Donnerstag, 30. Juni, 19.35 Uhr, noch nichts. Also die Antworten noch nicht mal auf meine Mails, gar nichts, da kommt nichts von denen. Ich bin maßlos enttäuscht und deswegen wurden beide auch offiziell ausgeladen für diese Folge und deswegen bist du jetzt hier. Hast uns jetzt ein bisschen zumindest mit ihrer Energie versorgt, aber ansonsten ist da von den beiden nicht viel zu erwarten, muss ich sagen.
Vielleicht sind die vom Sommerfest letzte Woche einfach noch ganz erschlagen.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen daneben benommen auf der Aftershow-Party, aber das alles ist doch aus der Welt geräumt mittlerweile.
Man kann doch drüber reden.
Ja, man kann drüber reden. Wir schauen mal. Vielleicht trifft noch irgendwas während der Folge ein. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich würde es eher mal sagen, meldet euch mal bei Nathalie und Selma und fragt mal, was da genau los war. Also Flashmob vor der Haustür, würde ich sagen. Wir starten aber währenddessen mal trotzdem in die Folge rein. Wir haben heute nicht viel Zeit und viel zu tun. Das ist keine gute Mischung, aber eigentlich klassisch Fernsehen für alle, muss man sagen. Wir starten mal mit Temptation Island, weil das ist ja das, was jetzt auch vorbei ist. Das war schon eine relativ ereignisreiche Staffel, würde ich jetzt mal sagen, obwohl es noch relativ slow anfing, aber dann wurde es dann doch, vor allem in Persona Mark Robin, schon extrem und das hat einen dann auch unterhalten. Die anderen haben da nicht ganz so mitgezogen, würde ich jetzt mal sagen, und man darf auch, glaube ich, mal hier und da die Frage stellen, wie echt so manche Paare so waren, so im Umgang dann auch im Finale oder im Wiedersehen, aber bei Mark Robin und Michelle kam es auf jeden Fall sehr, sehr authentisch rüber, dass sich beide am Ende nicht mehr grün wurden und das aus verständlichen Gründen, würde ich sagen.
Ja, also die Staffel ist halt relativ langsam gestartet, würde ich mal sagen. Und so ab der Hälfte kam aber tatsächlich dann auch dieser Suchtfaktor dazu, dass man gar nicht mehr abwarten konnte, wann jetzt endlich die nächste Folge kommt. Und da sind wahrscheinlich hauptsächlich Marrow und Michelle mit dran schuld gewesen, beziehungsweise vor allem Mark Robin, der dann ja auch zum Glück verdient exposed wurde von der Verführerin Laura in seinem Fehlverhalten.
Ja, also nochmal für alle, damit alle auch mitkommen, die große Szene der Staffel war ja nochmal, die haben wir auch hier im Detail schon besprochen, dass Mark Robin der Verführerin Laura irgendwann mal gesagt hat, so, mach mal dein Mikro weg, in einer Minute kommst du zu mir in das eine Zimmer, in dem keine Kameras stehen. Da nach Aussagen von zwei anderen Verführerinnen, die an der Tür gelauscht haben in einem TV-Format, dass die beiden sich geküsst hätten und Laura hat anschließend nochmal im O-Ton bestätigt, dass es einen Kuss gab und dass es sogar von Mark Robin irgendwie die Ansage gab, ja, aber wir können jetzt hier nicht ein Kondom benutzen und verwendest du denn überhaupt die Pille sozusagen, weil er dann doch noch mehr vorhatte anscheinend mit der Laura. Und daraufhin hat Michelle das Format abgebrochen, als sie diese Bilder dann auch gesehen hat. Und allein schon das erste Zusammentreffen war ja so super, also es ist wirklich super unangenehm, weil Mark Robin ja weiter gelogen hat so und man hat wirklich gedacht, in welcher Welt glaubt er, dass das nicht rauskommt? Also ich meine, klar, er hatte das Gefühl, dass er da irgendwie so einen Winkel gefunden hatte, in dem nichts zu sehen war, aber war das seine einzige Versicherung oder glaubte er auch, dass Laura jetzt nichts sagen würde? Also ich glaube, das war, glaube ich, eher das, was ihn überrascht hat, ne? Dass Laura auch im O-Ton vielleicht die Wahrheit gesagt hat.
Ihre Art an das Verführerinnen-Game ranzugehen, war halt wirklich schlau. Also er hat das wirklich nicht gecheckt. Er dachte, die findet ihn toll. Und er dachte, die macht das nicht, weil sie Verführerin bei Temptation Island ist, sondern weil sie auf ihn steht. Und deswegen ist er da, glaube ich, einfach auch sehr naiv rangegangen. Also sie hat ja aber auch, was heißt naiv? Er war ja super vorsichtig, wie wir dann ja auch im Nachhinein erfahren haben. Im Wiedersehen hat er sie ja wohl auch öfter zur Seite genommen und ihr vorgegeben, was sie in den Interviews zu sagen hat, damit sie auf jeden Fall das Gleiche sagen. Was halt ist, ja, wir sind nur Bros und da läuft nichts und alles super, wir verstehen uns. Oder zum Beispiel auch, das hatte Laura ja auch noch mal erzählt, bei den Autofahrten aufs Date, da hat er wohl auch schon angefangen, irgendwelche sexuellen Sprüche zu machen. Ich glaube, der ist einfach tatsächlich davon ausgegangen, jetzt nicht, dass sie da als Paar zusammen rausgehen, er und Laura, sondern einfach, dass er da seinen Spaß mit Laura haben kann und dann danach schön wieder zu Michelle zurückgehen kann und man niemals was davon mitbekommen wird.
Jetzt haben wir das Wiedersehen schon angesprochen, also die Momente, nach denen halt Michelle abgebrochen hat, dann gibt es ja immer dieses Zusammentreffen, dann nochmal am Lagerfeuer. Und ja, da hat Mark Robin erstmal wirklich auf Unwissen gespielt und gesagt, ich weiß nicht warum. Und alle drumrum, also Michelle und Lola, haben dann auch entsprechend reagiert. Das fand ich wieder gut. Ich habe ja Lola mal
Ja.
kritisiert, jetzt auch in der Staffel, aber hier fand ich sie sehr gut, wie sie da so
Ja.
von der Seite geholfen hat, quasi. Aber man muss schon sagen, auch, dass Michelle auch resolut geblieben ist. Also sie hat sich jetzt da nicht
Ja.
irgendwie einlullen lassen. Natürlich war das auch extrem, was sie da gesehen hat und fällt auch schwer, das sich vorzustellen, dass sie da irgendwie einknickt. Aber bei Michelle muss ich auch sagen, hat sie gut gemacht, hat auf den Punkt immer formuliert und hat dann ihm von Anfang an schon klar gemacht, wir werden nach Hause fahren und ich werde meine Sachen packen und gehen und davor sogar noch, ne, erstmal ihn so ein bisschen ankommen lassen und irgendwie so, ja, hast du dir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Also ihm noch die Chance
Ja.
gegeben, dass er selbst was sagt, aber hat er ja wirklich nicht gemacht, keine Anstalten gemacht.
Ich glaube, laut Michelle haben die tatsächlich in echt diese Lagerfeuer. Man sieht ja immer nur so ein paar Minuten und in Wirklichkeit gehen die Abschlusslagerfeuer manchmal über Stunden. Und sie haben wohl eine Dreiviertelstunde, hat sie ihn zusammen mit Lola bearbeitet, dass er endlich mit der Sprache rausrückt. Und Laura saß wohl auch hinter den Kulissen und hätte sonst noch dazugeholt werden können, um das zu bestätigen. Dass Michelle das auch irgendwie so durchgestanden hat. Ich meine, am Ende hat sie dann nochmal geweint, aber die ganze Zeit ist sie ja so tough geblieben. Das ist beeindruckend. Ich glaube, das hätten nicht viele in dieser Situation geschafft. Vor allen Dingen, wenn sie dem Mann gegenüber sitzt, mit dem sie eigentlich gerade zusammenziehen wollte oder zusammengezogen ist und 6 Jahre zusammen war und der ihr dann auch noch so dreist ins Gesicht lügt.
Ja, also von Lügen ging es dann auf einmal in die Verteidigung mit, ja und, das war eine dumme Aktion und was hast du gemacht? Also so ein bisschen wieder zurückschießen. Dann hat er sich auf einmal entschuldigt, also das war der nächste Schritt. hat auch immer dieses Argument gebracht von, oder was heißt Argument, aber er hat immer wieder gesagt, ja, du hast es nicht verdient, du hast es nicht verdient. Und das war ja auch seine große Strategie dann auch für das große Wiedersehen jetzt in der aktuellen Woche, ne? Also, dass er möglichst alles über sich ergehen lassen will und einfach nur sagt, du hast es nicht verdient und deswegen bin ich im Endeffekt froh, wie es da gelaufen ist und ich würde alles wieder so machen. Mm. Also mit dieser ganz merkwürdig argumentiert um fünf Ecken, dass er ja alles wieder machen wie in der Show, weil ja dann am Ende rauskommen würde, dass, also wieder mal diese völlige Machtlosigkeit, die man sich da immer eingesteht. Ja, ich konnte ja nicht anders. Also ich meine, Herr Richter, Entschuldigung, aber ich war ja verleiht, also. Ne, also dieses blöde Argument ständig, dass man einfach keinen eigenen Willen hat. Also man, anscheinend ist man ja nach deren Meinung von ne, diversen Männern jetzt, wie wir schon gehört haben, komplett nicht Herr seiner Sinne. So.
Ja, also weil das haben wir offensichtlich jetzt gelernt, bei Temptation Island bekommen die regelmäßig was an die Drinks gemischt, dass sie sich nicht mehr wehren können. Das Einzige, was sie noch mit letzter Kraft schaffen, weil sie ihre Freundin so sehr lieben, ist so die Hand hochzuheben, damit, wenn sie angetwerkt werden, sie die Verführerin auf jeden Fall nicht berühren. Sie reibt sich zwar an seinem Körper, aber sie berühren sie nicht mit den Händen. Und das ist alles, was sie noch schaffen in diesem Zustand.
Jetzt hast du ja noch so vor der Sendung mir versprochen, dass es ja auch im Nachgang an die Sendung noch so ein bisschen oder sehr viel an Gesprächen gab und Insta-Stories und Anschuldigungen vermutlich auch. Hat es auch diese Situation betroffen oder springen wir schon zu den anderen Paaren?
Nö, also bei Michelle und Mark Robin, da ging es noch ziemlich rund. Also ich habe einen Interview mit ihr gesehen. Es gab gestern noch einen Livestream, der war leider während des Konzertes, deswegen konnte ich ihn nicht sehen, auch wenn ich natürlich kurz überlegt habe, rauszugehen und mir den Livestream anzuschauen. Aber ich wurde im Nachgang informiert, was dabei rausgekommen ist. Ich versuche es kurz zu fassen und die wichtigsten Punkte, die dabei rausgekommen sind, einmal durchzugehen. Also zum einen, kurz nach Temptation Island, haben die beiden ja noch in der Wohnung zusammen gelebt eine Weile. Und da hat Mark Robin diese, oh Gott, mir geht's so schlecht und ich leide so furchtbar, hat ja auch beim Wiedersehen gesagt, dass er glaubt, er leidet eigentlich mehr als Michelle. Und das hat er da wohl extrem durchgezogen. Und sie hat sich dann noch um ihn gekümmert, 2-3 Wochen lang oder so, weil er nichts mehr zustande bekommen hat und kaum noch irgendwie aus dem Bett rausgekommen ist. Er hat wohl noch probiert, sie einzulullen und zu sagen, komm doch zu mir zurück. Aber sie hat gemerkt, das kann sie nicht mehr, auch wenn sie halt schon natürlich noch Gefühle für ihn hatte. Auf jeden Fall kam dann raus, dass während er leidend dort lag und auch während er probiert hat, sie zurückzugewinnen, hat er allerdings nebenbei auch schon Kontakt zu diversen anderen Frauen gesucht. Teilweise Verführerinnen, teilweise Frauen des öffentlichen Lebens.
Okay.
Das wurde dem nämlich gestern im Livestream noch etwas pikant, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Jedenfalls kam dann wohl noch raus, weil diverse Freundinnen von den Frauen, mit denen Mark Robin Kontakt hatte und wohl auch intimeren Kontakt, haben dann wohl Michelle angeschrieben, nachdem sie die Show gesehen haben und ihr das erzählt. Es kam zum Beispiel auch raus, das haben die beiden in der Show ja auch angesprochen, dass sie sich ja mal getrennt hatten wegen Gerüchten, dass Mark Robin was mit einer anderen gehabt haben sollte. Das war tatsächlich wahr. Das hat Michelle aber erst im Nachhinein auch erfahren. Irgendwann gab es wohl noch eine Aktion, dass sie wütend auf ihn war, ihn irgendwie probiert hatte zu erreichen und er nicht rangegangen ist. Und ich weiß nicht genau, wie es zustande gekommen ist. Jedenfalls hat sie aus Wut dann einen Autoreifen von ihm zerstochen. Hat dann aber sofort hinterher ihm eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, du, sorry, ich bin gerade ausgetickt, ich habe deinen Autoreifen zerstochen. Ich zahle dir das. Sorry, kein Problem. Er hat sie aber angezeigt. Und aber sie meinte, sie war dann irgendwie noch bei der Polizei und zur Aufnahme und die waren dann irgendwie so, oh Gott, wer zeigt denn jemanden wegen dem zerstochenen Reifen an? Und dann hatte der Polizist irgendwie gefragt, wie es dazu gekommen ist. Und dann meinte sie, ja, er hat mich mehrfach betrogen. Und dann meinte der Polizist, sie haben alles richtig gemacht. Und dann gab es die Aktion und gestern in diesem Livestream hat sie halt noch ein paar Fragen beantwortet und da kam zum Schluss noch Johnny, der Verführer, in den Livestream, der mit Gloria auf dem letzten Temptation Date war. Aus dem Grund hat sie den Livestream auch nicht gespeichert, weil es war ihr anscheinend, also ich habe es nicht gesehen, es wurde mir nur erzählt, aber es war ihr wohl sichtlich unangenehm, dass er gedroppt hat, dass Mark Robin in der Zeit, in der er probiert hat, Michelle zurückzugewinnen, hatte er was mit Jasmin, der Verführerin, die zufälligerweise ganz dicke mit Laura war bei Temptation. Und mit Malisa.
Was?
Fabius Malisa. Ja.
Ey, aber.
Dann hat Johnny das irgendwie gedroppt und Michelle war das wohl sehr unangenehm. Und weil sie probiert halt auch immer noch, Mark Robin so ein bisschen zu schützen, was irgendwie verrückt ist, aber ja. Und naja, und das sind halt all die Dinge, die dann noch da rausgekommen sind. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie der Wahrheitsgehalt ist, aber es passt schon alles zusammen, was die Aussagen betreffen. Und es geht noch weiter. Angeblich hat er Jasmin, die hat er jetzt wohl wieder, also es waren tatsächlich vor einer Weile, gab es Instagram-Stories von Mark Robin, die ihn gezeigt haben mit einer tätowierten Frau. Und dann meinten einige findige Temptation Islands-Fans, das ist doch Jasmin. Vor einer Woche oder zwei Wochen. Offensichtlich hat er sie wohl jetzt wieder rumbekommen nach einer Weile. Und also das ist jetzt aber wirklich nur Gerücht. Also schreiben die ersten Leute schon in den Kommentaren, ja, sie wüssten aus sicheren Quellen, dass Jasmin jetzt schwanger von Mark Robin sei. Aber ich glaube, das ist ein Gerücht. Es ist ein Gerücht. Also ich weiß nicht, außer es war jetzt ihr Frauenarzt, der das geschrieben hat, aber ich glaube nicht. Ja, das ist alles passiert und dass das ausgerechnet Jasmin sein muss, die ja da Bestie von Laura war quasi, ist natürlich auch irgendwie besonders hart. In der Wiedersehensshow kam ja schon raus, dass er zu diversen Verführerinnen Kontakt aufgebaut hat, um sich ein bisschen reinzuwaschen. Und ja, das hat er dann wohl vertieft und offensichtlich auch bei diversen InfluencerInnen seine Angel ausgeworfen. Und naja,
warum? Das ist doch das Dümmste, was du machen kannst, weil da kann es doch wirklich passieren, dass eine dann einfach mal veröffentlicht, okay, der widerliche Typ von Temptation Island ist mir in die DMs geslidet. Das ist doch das maximal Blödste, was einem passieren kann in der Situation, oder nicht?
Aber es zieht sich doch einfach komplett durch. Also nach Temptation Island bin ich eigentlich nicht überrascht. Er hat ja auch da gedacht, dass er da ungeschoren davon kommt und offensichtlich seine Lektion überhaupt nicht gelernt. Und also Michelle meinte wohl auch, während der Beziehung hatte er wohl auch Kontakt zu anderen Frauen. Und ja, ich meine, er ist in der Beziehung ja auch 6 Jahre gut damit gefahren anscheinend. Und es kam nie was raus. Und da dachte er wohl jetzt, wo Instagram und RTL Plus auch noch dazu kommt, ist es vielleicht nicht mehr so einfach, das geheim zu halten, was er da alles gemacht hat.
Ich erinnere mich noch wirklich, wie wir hier saßen und die beiden, also nicht wir, glaube ich, weiß nicht, Natalie vielleicht, saßen wir hier und haben die beiden eingeschätzt. Und wir haben gesagt, endlich mal wieder so blutige Anfänger im Reality-Game. Mhm. Anscheinend hat ja das auch nicht gestimmt. Die haben uns da wirklich gut, glaube ich, an der Nase auch rumgeführt. Also, dass beide natürlich auch einen Plan hatten, habe ich den erstmal wirklich nicht angesehen. Und auch die ersten Episoden waren ja wirklich so, dass man dachte, okay, warum sind die überhaupt dabei? Bei denen passiert ja nichts. Aber dann auf einmal ging es los und anscheinend natürlich wünscht man das jetzt auch nicht der Michelle, aber ich glaube, mit den paar Followern, die sie daraus ziehen konnte und vor allem mit der Sympathie, die er jetzt als Alleingelassene da auf sie einprasselt, dann glaube ich, kann sie auch im Ende damit leben, obwohl natürlich, ja, bla bla bla, aber naja.
Ja, es ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Es wurde an Abdus Geburtstag letzten Jahr gedreht, das Wiedersehen, und er hatte diesen Monat wieder Geburtstag. Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man sich die Geschichte jetzt so ein bisschen zunutze macht. Hat sie auf jeden Fall am Ende tough gemeistert und hätte sie sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das Ganze so endet.
Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, auf alle Paare so im Detail einzugehen, das alles so durchzudeklinieren. Aber bei Abdu und Jesse war es ja so, dass es den zweiten Abbruch der Staffel gab. Ich weiß nicht, ob es das jemals gab, dass es 2 Abbrüche pro Staffel gibt. Aber bei ihm war es sogar so, dass er sagt, jetzt ist Ende, nachdem Jesse so ein paar Bilder ihm serviert hat von wegen, ja, also ich vertraue ihm nicht mehr so oder ich weiß nicht, ob das noch das Richtige ist, plus Arschklatschen, plus irgendwie, ich will nicht von dir Abstand halten und solche Sachen, ne, zu ihrem engsten Intimus da drüben in dem Haus. Aber dann hat er abgebrochen und dann war aber trotzdem relativ schnell wieder alles okay. Also er hat es ja so verkauft, als würde er sie einfach nur wieder gerne sehen wollen und als würde er es nicht aushalten jetzt bis zum Ende. Und ja, sie sind ja auch heute noch ein Paar, wie ich das verstanden habe.
Ja, genau. Also ich fand es ein bisschen albern, dass er diese ganze Sache mit Kim Virginia offensichtlich so gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Und ja, mehrfach betont hat, er würde sich gar nicht mehr so richtig erinnern, was da gelaufen wäre. Und Kim Virginia war ja die Verführerin, mit der er am Anfang eben sehr eng war und die ihm dann ja auch diesen Kuss aufgedrückt hat, was natürlich völlig übergriffig war. Aber er hat vorher ja auch selber bewusst ihre Nähe gesucht. Das sollte sie jetzt nicht zu dem Kuss verleiten, aber er hat schon nichts anbrennen lassen in den ersten Tagen, das muss man sagen. Und dann da zu stehen und zu sagen, aber ich habe doch meine Hände immer oben gehalten, finde ich so ein bisschen schwach.
Ich habe das Gefühl, dass sie vor allem auch das akzeptiert hätte, als wenn er gesagt hätte, ja, aber die war so extrem aggressiv, was sie auch war, ne? Und du hast es ja selber gesehen, Jessie, in diesem Moment, wie sie mir den Kuss aufdrückt, habe ich dann zurückgezogen. Das sieht sie ja sogar und nimmt sie sogar auch so auf. Hätte er wirklich sagen können, okay, dann habe ich es gecheckt. Die ersten Tage waren drüber, aber sie war auch extrem aggressiv. Und dann habe ich nichts mehr gemacht, wie es ja auch war. Aber dann noch zu sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da genau war. Und hups, der Kuss, oh, scheiße, weiß ich gar nicht mehr. Das
vor
ist ja auch Blödsinn.
Vor allem ist es ja jetzt, ja, vor allem ist es ja jetzt nicht mehr so, dass er sich danach hätte groß zusammenreißen müssen und bewusst die Entscheidung getroffen hat, ich suche Abstand, weil Kim Virginia ist einfach rausgeflogen aus der Show. Das hat man ja irgendwie auch offensichtlich totgeschwiegen in der ganzen Geschichte. Das ist halt auch, also ist natürlich offiziell wurde das gar nicht thematisiert, aber es ist natürlich aufgefallen, dass sie auf einmal weg war.
Hat sie jemanden bedroht, den Kopf einzuschlagen oder was war los?
Ich habe, also auch das wurde bei Instagram erörtert. Ich dachte erst, sie wäre vielleicht wegen der Übergriffigkeit rausgeflogen, aber es gab wohl tatsächlich noch irgendwie einen größeren Streit und ich habe auch was gehört von einem Glas, das geflogen ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist sie dann gegangen. Aber jetzt offensichtlich hat sie sich nicht so schlecht benommen, dass sie vom Wiedersehen ausgeladen wurde, weil da durfte sie ja doch nochmal vorbeikommen. Deswegen keine Ahnung, was genau da gelaufen ist. Fakt ist aber, dass sie nach dieser Nacht mit der Poolparty war sie ja am nächsten Morgen noch zu sehen. Und ich glaube, danach war dann auch vorbei. Noch eine zweite Verführerin hat übrigens auch freiwillig abgebrochen und die wurde auch gar nicht mehr erwähnt.
Man merkt es ja auch nicht.
Aber erinnert mich auch nicht.
Teilweise,
nee, man merkt es ja
auch. Teilweise gibt es ja noch Einführungsfilme dann im Finale, ne, was ich auch immer lustig finde. So, da geht einer mit irgendwie zu dem Temptation-Date, den haben wir davor noch nie gesehen und dann bekommt er nochmal so einen Vorstellungsfilm. Ja, hallo, ich bin der Max und ich fahre gerne Fahrrad und jetzt darf ich hier mit aufs Date. Das ist so, okay, hi und tschüss, weil man lernt die dann ja auch nicht lange kennen.
Vor allen Dingen, wenn dann dieser Einführungsfilm kommt, den sie offensichtlich vor der Show gedreht haben, wo der Verführer oder die Verführerin dann erzählen so, ja, ich werde hier richtig Gas geben und keiner kann mir widerstehen. Und man sieht dann ja, offensichtlich hast du nicht so viel Gas gegeben, denn sonst hätten wir dich nicht erst im Finale kennengelernt.
Naja, also die beiden, da glaube ich, müssen wir jetzt nicht mehr so viel drüber reden. Dann gab es noch Credo und Ellie. Bei den beiden gab es auch ein Lagerfeuer. Das ist das, was ich vorher meinte, also denen habe ich es beiden nicht abgenommen, dass die irgendwie überrascht sind von den Bildern, die sie geliefert haben und dass sie in irgendeiner Weise jetzt, weiß nicht, auch da streiten dann noch. Also da gab es ja so ein bisschen, wie Ellie ihm dann so vorwirft, ja, aber schau mal, was er alles gemacht hat. Ja, come on, ey, das war doch von Anfang an klar, dass der jetzt nicht sich nichts erlauben würde und selbst die Sachen, die er jetzt gemacht hat, okay, so ein paar Kommentare, aber ansonsten, mein Gott, ich glaube, Lola hat es einmal richtig gesagt, ne, die Credo-Show und so hat es ja auch gewirkt. Also das war alles eine Show irgendwie, das war, hat alles so einen Charakter gehabt von wegen, ich mache hier einfach ein bisschen Bilder, so wie auch Henrik das, glaube ich, am Anfang vorhatte, damals in der VIP-Staffel und bis er dann so weit gegangen ist. Aber bei Credo habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ernste Konsequenzen für ihn haben könnte und Ellie scheint ja eh recht locker zu sein.
Man hatte halt auch nie so wirklich das Gefühl, dass, also klar, man hat gemerkt, wenn er ein bisschen zu viel trinkt, dann schlägt er über die Stränge, aber man hatte nie das Gefühl, dass er jetzt irgendwas tut, was die Beziehung gefährden könnte. Das wäre vielleicht bei in anderen Beziehungen der Fall gewesen, aber die beiden wirkten eigentlich ja immer recht locker, was das angeht und auch sie wirkt ja meistens recht entspannt. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn bei den beiden auch so ein bisschen der Follower-Gedanke im Hintergrund stand, weil ich meine, Credo war neulich auf dem Junggesellenabschied von Schwiegertochter gesucht, Ingo. Also
das habe ich auch gesehen. Übrigens Trauzeuge Sinzen, ne? Hast du auch gesehen?
Ja, der hat den Junggesellenabschied organisiert.
Why?
Ich habe bei RTL ich habe ja auf die große Hochzeitsdoku gehofft. Es gab allerdings nur einen RTL-Explosivbeitrag von 5 Minuten. Ah. Den kann ich aber jedem ans Herz legen. Der war nämlich sehr gut, weil Credo spielte leider keine große Rolle, aber irgendwie war es eine Sinzen-Werbeveranstaltung. Ingo musste die ganze Zeit ein Shirt tragen, auf dem die Single beworben wurde von Sinzen und dann saßen sie bei ihm im Garten und dann hatte er nicht genug Kohle für den Shampoos, also hat er Billigsekt bei Penny gekauft und den umgefüllt in Champagnerflaschen. Meinte, merkt der Ingo eh nicht und hat dann vergessen, im Stripclub die Stripperin zu buchen und ja, das war super. Also da hat sich Credo bestimmt auch gefreut, dass er bei diesem Ereignis dabei sein durfte und die beiden waren ja auch, also Ellie und Credo, um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen, Ellie war nicht mit dabei bei Junggesellenabschied, aber die beiden waren ja mit der Crew vom Blitzlichtgewitter-Podcast auf Mallorca und haben es auch so jetzt überhaupt kein Geheimnis draus gemacht, dass sie zusammen da sind. Also
Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von Blitzlichtgewitter. Ja. Also ich hätte jetzt auch nichts gegen Urlaub mit, weiß nicht, ich würde mir, also Kerstin zum Beispiel von Are You The One würde ich jetzt nicht, also vielleicht auch Sri Lanka.
Die darf mitkommen. Ja. Die darf mitkommen und der Rest kann ja auch zu Hause bleiben. Ja. Wäre auch ein schöner Urlaub.
Absolut. Okay, dann lassen wir die auch hinter uns. Und dann haben wir natürlich noch Nico und Gloria. Und hier auch, ne, also bei denen sehe ich schon, das wird nächstes Jahr Sommerhausmaterial, glaube ich jetzt mal. Weil das ist einfach so ein gefundenes Fressen. Du hast wirklich, Gloria, so eine grundauf böse Person, finde ich ja immer noch. Also in jedem Einspieler, in jedem O-Ton irgendwie kommt dieses Böse wirklich, wirklich rüber. Und Nico, am Anfang dachte ich, das ist immer so übertrieben, dass er da so vom Haus so als der ist so toll, der Nico, mein Gott, was der redet und wie kann man ihm irgendwas antun. Aber es ist ja wirklich so, dass der dann auch da im Wiedersehen da sitzt und wirklich sagt, also er ist sofort bereit, alles zu verzeihen, sofort zu sagen, okay, ja, wir müssen uns einfach nur auf einer Ebene begegnen und dann ist aber alles gut. Und sie sitzt aber trotzdem noch neben dran, ey, der Mann geht gerade total auf sie zu, sie hat ihn auf Blut beleidigt irgendwie und sie sitzt da trotzdem noch, ja, aber wir haben doch hier die Liste und die müssen wir jetzt nochmal durchgehen und was hast du mir da alles angetan und der versteht's nicht und der versteht's nicht.
Aber sie massiert ihn jetzt auch manchmal.
Ja,
das ist Beziehung gerettet.
Ja, schön, dass sie einen Zentimeter auf ihn zugeht und er ungefähr ihr total untergestellt sein muss. Also, keine Ahnung, das ist da auch alles nicht gesund. Aber ja, wie gesagt, für mich ist es so sehr perfektes Sommerhausmaterial, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich sehe schon die ganzen Spiele kommen, wo er dann irgendwelche Sachen buchstabieren muss und so und sie regt sich auf, weil er das nicht buchstabieren kann. Fürchterlich wird das aber auch toll. Und deswegen, ja, Nico und Gloria. Gab es da noch mal ein bisschen Nachklapp zu den beiden? Weil kann ich mir auch vorstellen, weil die beiden sind ja auf jeden Fall auch so eingestellt, dass sie da im Trash-Game irgendwie Fuß fassen wollen, oder?
Ja, also ich bin Gloria mal bei Instagram gefolgt. Ich muss ja sagen, ich fand sie in den letzten Folgen gar nicht mehr. Also ich glaube, sie ist jemand, den man gut als Freundin haben kann. Also nicht als feste Freundin, aber vielleicht schon.
Auch das nicht, weil die hatte auch so eine komische Art. Sobald es mal bei ihr besser lief, hat sie bei den anderen, finde ich, alles schlecht geredet. Immer so total destruktiv gewesen, finde ich. Und auch immer so bevormundend, weil hier Michelle hat abgebrochen, dann geht sie zurück und ist so diejenige, die im Haus so sagt, ja, also ihr Freund hat sie betrogen, das passiert. Ich hab da immer so eine Art Genugtuung bei ihr immer so mitgehört. So.
Ich glaube, sie ist so, also so eine Person, ich meine, ich kenne sie nur vom Fernsehen, aber die so eine sehr ruppige Art hat und damit auch manchmal einen Schritt zu weit geht und auch die Gefühle von Person verletzt, sich dann aber rausredet mit, ja, es ist halt meine Art, ich bin halt so ehrlich und direkt. Das könnte ich mir vielleicht noch, also das könnte ich mir irgendwie ganz gut bei ihr so vorstellen.
Also Nico und Gloria, ich sehe da keine, oder ich hoffe für ihn, dass es da keine große Zukunft gibt. Ich sehe in ihr wirklich das Böse und bis auf einen gemeinsamen Podcast mit Lisha würde ich ihr auch weiterhin nichts zutrauen mehr im Unterhaltungsgeschäft, aber gut. Okay, ich würde sagen, wir haben genug über Temptation Island gesprochen, war eine gute Staffel, eine Staffel, die auf jeden Fall überrascht hat, weil ne, dass dann dieses Couple, also Mark Robin und Michelle im Zentrum steht, hätte ich wirklich drauf gewettet, dass es so nicht kommt am Anfang. Und ja, es kam anders und das ist ja auch immer schön, wenn man ein bisschen überrascht wird. Also, das war Temptation Island, jetzt gehen wir quasi zu dem Format, ich weiß nicht, wo es in der Rangordnung steht, ich würde sagen, Ex on the Beach ist schon so, ist schon so ein bisschen der Bodensatz des Ganzen. Also wie da geredet wird, wer da eingeladen ist und was da jetzt alles auch passiert, das ist schon heftig. Also wir haben ein paar Folgen eigentlich zu besprechen, aber wir gehen jetzt auch nicht mehr komplett chronologisch vor. Ich würde sagen, weil ich gerade gesagt habe, wer da alles da ist, es wurde so schön gespiegelt, meiner Meinung nach, als zum ersten Mal so ein normaler Typ reinkam mit Mark, ne? Mark von Love Island, der kam da rein und wurde gleich mal wie so ein Oberstreber begrüßt. Wer ist denn das hier? Der sieht aus wie ein Pfadfinder und so weiter. Was will der Typ hier? War komplett unbeliebt.
Schwiegermutters Liebling.
Ja, und der war einfach ein normaler Typ, der einfach ganz normal reingekommen ist. Hi, ich bin Mark und ich bin jetzt hier und bin wegen der Anna da. Alle anderen komplett gleich mal, was ist das für ein Clown hier? Steht auf jeden Fall beispielhaft für das ganze Format, was da sonst noch so viele Leute dabei sind. Ne? Also von Gigi über diese ganze Jill und Sascha-Geschichte, dann haben wir Roma, Romina, ey, auch, was ist mit der los, ey? Die ist auch nicht mehr ganz sauber, muss man sagen. Dann jetzt auch noch diese ganze Big Brother-Geschichte, die jetzt in den aktuellen Folgen nochmal aufgearbeitet wird, ne? Also mit Cedric, der Gewinner von Big Brother, der Gewinner von Couple Challenge und jetzt auch Maria, die wir ja zuletzt gesehen haben, glaube ich, bei Mein Date, mein schwuler bester Freund und ich. Und bei Temptation Island VIP, als sie sich so ein bisschen an Calvin rangemacht hat. Sie war aber als erstes TV-Format, glaube ich, damals bei Big Brother dabei und hatte dann auch was mit dem deutlich jüngeren Cedric, der aber ja dann mit Gina zusammengekommen ist, die ja seine Zweitplatzierte war in dieser Staffel. Und mit der...
Wohlgemerkt, die Big Brother BFF von Maria.
Ja, ja, obwohl Maria auch nicht so lange drin war, ne? Also,
nee, aber die waren ja trotzdem, die haben sich hinterher auch noch oft getroffen und so. Ja.
Genau, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal spannend für alle, die damals Big Brother verfolgt haben. Und Gina, die wird ja auch noch an den Strand angespült werden. Das haben wir ja auch schon gesehen. Und ja, deswegen von den Leuten, die jetzt da teilnehmen, ist es wirklich ganz unterhaltsam, weil es irgendwie auch einigermaßen gute Couples gibt oder so Interessenslagen gibt. Also natürlich mit Ausnahme von Gigi, der natürlich irgendwie, glaube ich, schon an jeder irgendwie zumindest mal so geknabbert hat oder so. Und das ist aber natürlich auch auf eine Art unterhaltsam. Ja, was war denn jetzt so dein, oder wer ist so dein Highlight da drin? Also was ist deine Geschichte, die du am liebsten verfolgst da im Haus?
Oh, schwierig zu sagen. Also meine Anti-Lieblingsgeschichte ist eigentlich alles, was mit Cedric zu tun hat. Dadurch ist es vielleicht auch gerade wieder meine Lieblingsgeschichte, weil es mich halt so wütend macht, ihn zu sehen. Weil ich finde ihn ja ganz, ganz furchtbar. Dadurch, dass ich halt auch Love Island gesehen habe und damals auch Big Brother gesehen habe, war es natürlich spannend zu verfolgen, wie es da weitergeht. Ex on the Beach ist ja mittlerweile, früher war es noch so, hier werden die neuen Reality-Stars für die nächsten Formate geboren. Jetzt ist es so, wir erzählen hier die Fortsetzungsgeschichte aus anderen Reality-Formaten. Das fand ich schon ganz interessant, gerade auch, weil ja immer diese Frage im Raum stand, hat Anna Mark jetzt betrogen während der Beziehung oder ist er einfach nur übertrieben eifersüchtig? Und als dann Cedric reinkam, waren sie ja auch am Anfang, wollten sie nicht unbedingt zugeben, dass da schon mal was lief, aber es lief dann ja doch was. Und dann kam noch Maria dazu, die dann ja auch irgendwie nochmal ordentlich Feuer mit reingebracht hat. Und ich fand, das war schon ein ganz unterhaltsamer Handlungsstrang.
Ich würde sagen, auch unterhaltsamer als die Anfangsgeschichte mit Sascha und Jill, ne? Also da hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr versprochen, als irgendwann festzustellen, dass, oh Gott, was Sascha wirklich für ein Typ ist, ne? Also das müssen wir vielleicht mal sagen. Also es gab ja wirklich, ich habe es vorher schon angedeutet, es gab einen Raus oder zwei Rauswürfe auf einmal in diesem Format. Das ist, glaube ich, bei Ex on the Beach jetzt nicht so einfach, dass man rausgeschmissen wird. Also damals gab es ja eine Ohrfeige in der ersten Staffel. Wurde, glaube ich, nicht sanktioniert, das Ganze. Und hier gab es jetzt wirklich eine Szene, wo man sich denkt, was ist denn mit dem Mann los? So, ne, der saß dann da neben Jill mal wieder, ne, die sich davor erst gehasst haben, dann wieder mal kurz vertragen haben, dann wieder gehasst haben, dann kurz geküsst haben und so weiter. Mhm. Und dann saßen die da zusammen an der Bar, bestimmt auch schon ordentlich angesoffen. Aber dann sagt er aus dem Nichts auf einmal so, ja, aber wenn du nicht ruhig bist, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und dann holt er sogar so aus. Ne? Man dachte erst so, das ist ein Spaß, es muss ein Spaß sein. Und dann holt er so aus und dann hat sogar Angst, oh Gott, jetzt schlägt er wirklich. Und dann hört er aber trotzdem danach auch nicht auf und schlägt dann auch im Badezimmer irgendwas kurz und klein, irgendwie so ein Stuhl tritt er da zusammen. Also das war schon heftig. Und dann gab es ja noch hier, wer ist rausgeflogen? Die Layla, genau, Layla.
Die andere Layla.
Genau, weil Layla mit I war ja die Ex von Martini. Genau. Und die ist anscheinend nicht gut damit umgegangen, dass er sich ja für Gina entschieden, oder noch nicht entschieden, doch.
Er hat beiden das Gleiche erzählt. Ja, das war ja das Problem. Der Konflikt. Genau, dass er beiden erzählt hat, du bist hier meine Frau und ich will dich näher kennenlernen. Und die beiden haben natürlich dann miteinander gesprochen. Überraschung, sie reden miteinander und haben ihn dann zur Rede gestellt. Wobei ich das ganz süß fand, als Layla sich dann aufgeregt hat und meinte, damals musste sie immer Dönerteller für ihn bezahlen. Und dann haben sie sich den geteilt, weil er zu geizig war. Und also ich meine, da kann ich die Wut verstehen, also ganz ehrlich. Und dann haben sie ihn ja zur Rede gestellt und dann ist es irgendwie komplett eskaliert.
Ja, dann gab's, hat man kurz gesehen, so ein Handgefecht, wo sie auf ihn eingeschlagen hat. Irgendwie muss eine andere einschreiten und sie so zurückhalten. Also auch,
Ja, es war jetzt nicht nur ein kleiner Schubser. Also sie hat ja irgendwie auf ihn versucht, auf ihn einzuprügeln. Also da hat sie sich irgendwie sehr in Rage geredet. Das war ja, glaube ich, auch sogar am gleichen Abend, an dem Sascha seinen Ausraster hatte. Also ich weiß nicht, was an dem Abend da los war.
Ja, es war, glaube ich, ein normaler Ex-on-the-Beach-Abend, der aber diesmal irgendwie sanktioniert wurde. Es ist schon heftig, ne? Also es ist schon krass. Ich glaube, man merkt dann auch in der Redaktion, was man sich da für Leute reingeholt hat. Also man sieht das dann immer so irgendwie in den Bewerbungsbögen so, ja, ich bin schlagfertig und ich bin irgendwie leicht zu reizen und ich liebe es auch in Konflikte zu gehen und ja, die übertreiben dann halt auch nicht, ne? Wenn sie dann irgendwie ein paar Gläser getrunken haben, dann ist halt ein Sascha auch mal ein richtiger Asi so. Der ist nicht nur irgendwie dieser Schwiegersohn-Typ, der irgendwie ja so ein bisschen so ein Eifersuchtsproblem hat, sondern der ist halt einfach ein Volltrottel, so die überhaupt nicht checkt, wo die Grenzen sind. Und ihm wird dann halt eine Jill entgegengesetzt, die halt auch wirklich da resolut ist und was ja auch gut ist, ne, dass sie sich da nichts sagen lässt und einfach weitermacht, wie sie davor auch schon weitergemacht hat. Also,
ich glaube tatsächlich, so wie ich ihn als Typ einschätze, der hatte, glaube ich, auch ein Problem damit, dass da irgendwie zwei Frauen gleichzeitig auf ihn eingeredet haben und das hat ihm, glaube ich, gar nicht gefallen.
Ja,
also ganz, ganz merkwürdige Situation, ja.
Ja, ich würde sagen, dass Martini so ein bisschen derjenige ist, der irgendwie am meisten Sendezeit hat bisher, weil er erstmal so in diese ganze Gina-Geschichte drin war. Dann hatte er schon zwei Exen und zwei Laylas schon am Strand begrüßen dürfen. Jetzt ist er gerade so ein bisschen wieder am Abkühlen, ne? So ein bisschen hat er weniger zu tun, aber trotzdem gefällt er mir eigentlich noch ganz gut. Also ich finde, er ist schon so eine gewisse Neuentdeckung, weil er hat auch mit recht viel Sendezeit, weil er dann schon auch irgendwie unterhaltsame Sachen macht und eigentlich nachvollziehbar handelt, würde ich jetzt mal sagen. Man kann sich irgendwo identifizieren mit ihm, finde ich. Aber trotzdem da natürlich nicht, sag ich mal, die schlauesten Entscheidungen trifft in Sachen Kommunikation und deswegen natürlich auch Unterhaltung irgendwo reinbringt.
Zum einen macht er halt das Format ganz gut. Der ist halt da und flirtet und stellt sich dabei halt nicht unbedingt gut an, wenn er halt so naiv ist, dass er zwei Frauen genau das Gleiche erzählt und wahrscheinlich in der dritten irgendwann auch noch genau dasselbe erzählt hätte. Er ist aber halt auch dabei unterhaltsam, er ist auf der anderen Seite aber halt auch ein bisschen bei den Männern so ein bisschen so ein Bro-Typ, der da auch mal durchaus ein paar liebevolle Worte findet, wenn einer down ist. Und ich weiß nicht, ob ich das verdrängt habe, aber ich glaube, er war, als sich viele der Männer so ein bisschen zusammengetan haben, was Slut-Shaming gegen Jill betrifft, war er jetzt nicht so krass mit dabei wie JJ. Also ich weiß, Gigi hat sie ja da sehr verteidigt, was ich cool fand. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, Martini war da auch nicht, also hat sich da auch nicht so abfällig geäußert, wie manch andere Herren in der Runde das getan haben.
Ich weiß nicht, ob sein Argument war oder das von JJ, als er zu Jill gesagt hat, ja, du bist eigentlich Gigi mit Brüsten, so. Ich glaube, es war JJ, aber er hätte auch von Martini kommen können, weil es natürlich stimmt, ne? Also, wenn man Gigi geil findet und abfeiert irgendwie, dann muss man natürlich auch Jill abfeiern.
Ja, es ist halt irgendwie wieder unfair, wenn man da sitzt und sagt, Gigi, der Bro gönnt sich richtig und Jill ist aber die Schlampe, die Männern das Herz bricht. Also ich meine, sollte denen vielleicht auffallen, dass es nicht so ganz fair ist, der Vergleich.
Ja, JJ ist überhaupt ja am Anfang super wenig zu sehen gewesen, ne? Und jetzt auf einmal gibt's dann, oh Wunder, eine Love-Story sogar mit Jill irgendwie, ne? Weil am Anfang war sie total am Slut-Shame und ist er ja immer noch. Und trotzdem gibt es da irgendwie eine Faszination auf beiden Seiten. Sie, weil sie ihn nicht bekommen kann so und er, weil, weiß ich nicht, weil Sascha jetzt weg ist und er irgendwie freie Bahn hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt auf einmal mit ihr dann auch im Bett gelegen und musste sich danach erstmal wie in so einem offiziellen Statement erklären. Meine eigene Darstellung der Situation ist folgendermaßen. Ich habe mich ins Bett gelegt, wollte aber irgendwie auch sie nur testen oder wollte, keine Ahnung, er hat es ja irgendwie ganz verquer dann wieder irgendwie so dargestellt.
Es war alles wieder nur ein Test.
Es war nur ein Test, genau.
Weil sie so ein schlimmer Mensch ist und so mit den Gefühlen spielt. Und deswegen wollte er auch mal mit ihren Gefühlen spielen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es natürlich nicht ernst gemeint und er hat auf gar keinen Fall Interesse an ihr. Wie könnte er nur?
Auf keinen Fall, natürlich. aber man muss mal wieder sagen, Gigi ist halt einfach der Shit. Er ist halt wieder mal richtig am Abliefern da drin und ja, macht eine lustige Sache nach der anderen. Er ist dann auch auf der richtigen Seite bei Jill, er ist auf der richtigen Seite bei Sascha. Bald kommt ja dann auch, ne, seine Ex rein, namens Michelle. Und dann wird es ein bisschen spannender, wie sie dann darauf reagieren, beide natürlich und auch die anderen Camper, hätte ich fast gesagt, die anderen Echsen, die da am Strand liegen. Ich würde sagen, die Staffel hat bestimmt noch ein paar Pointen zu setzen. Wie gesagt, China kommt noch rein, was, glaube ich, auch spannend wird, weil man dann sehen wird.
Vor allem in der Konstellation mit Cedric und mit Maria und allem, was da so los ist. Ja, genau. Das könnte noch spannend werden.
Aber ich habe das auch nicht verfolgt, ehrlich gesagt, wie das auseinanderging. Und Cedric hat ja gesagt, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie an so einem Format teilnimmt, Love-Format und so, ist nicht ihrs. Und dann ist sehr schön geschnitten, ein paar Tage später steht sie am Strand.
Ja, natürlich würde sie das niemals machen. Ja. Ich glaube, er hat, wenn ich mich recht entsinne, relativ aus dem Nichts mit ihr Schluss gemacht. Dann war sie wohl, glaube ich, relativ überrascht davon und hatte wohl so ein bisschen das Gefühl, dass er nur mit ihr zu so einem Couple-Format wollte, um sie dann wieder fallen zu lassen. Und naja, es könnte interessant werden, vor allen Dingen, wenn, ich weiß nicht, ob sie das jetzt wusste, dass er vor ihr mit Maria noch was hatte oder nicht. Das werden wir dann ja noch herausfinden. Also ich bin auch noch gespannt, ob zum Beispiel von Marc jetzt noch eine Ex kommt, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, was der so für Echsen hat.
Ja.
Das war eigentlich meine Lieblingsszene, als er da am Strand war mit, ich glaube, das war da, wo Maria gekommen ist.
Ja, da war er auch dabei,
glaube ich. Cedric und Anna am Strand war. Das war meine Lieblingsszene, wo er meinte so, ja, er hat jetzt keine Ahnung, wer von ihm kommen könnte. Vielleicht Svenja, Annette oder Vichy. Und ich hatte sofort, jeder dieser Namen für sich ist ein schöner Name, aber diese Kombination von diesen Namen, hatte ich sofort das Bild, wie so drei Frauen aus dem Kegelclub den Strand runterkommen. Auf dem Handy läuft Helene Fischer und die Piccolo-Flaschen klirren schon so. Und dann sind sie da, um
ich lieb's einfach, wie der da komplett im Abseits steht in diesem Format, so irgendwie komplett aussätziger ist, obwohl er ja einfach ein normaler Typ ist, so. Ja. Gilt gleich so als Student, haben sie ihn auch einmal bezeichnet, ne? Und das ist ja dann so das Feindbild überhaupt.
Schlimmste Beleidigung aller Zeit. Aber es war auch so, also ich dachte, entweder kommt der Kegelclub oder das sind so drei Namen, die er sich so spontan ausgedacht hat. So, ich habe auch ganz viele Echsen, könnten auch kommen. Svenja und Annette und Vichy. Und Tanja und Tina. Vichy, ich möchte Vichy gern kennenlernen, weil der Name ist so cool. Aber wahrscheinlich ist es einfach nur eine Wiki mit einem lustig ausgesprochenen Namen. Ich fand es aber auch schön, dass die Jungs in der Show dann auf einmal als Cedric da waren, waren sie dann so, ey Marc, du bist doch unser Bro und Cedric ist voll blöd und wir stehen voll auf deiner Seite und wir wussten gleich, du bist korrekt, aber Cedric nicht. Das war dann sehr witzig, vor allen Dingen, weil du ja eine Folge vorher noch hattest, als sie ihn wüst als Student beleidigt haben.
Ja, ich glaube, Cedric ist noch schlimmer, weil er einen BWL-Studenten-Vibe reinbringt. Und das ist, glaube ich, in der Fressordnung noch eine Stufe unter dem, weiß ich nicht, was er für so ein Soziologiestudent oder sowas ist, ja Marc vermutlich. Irgendwie so ein Slacker-Typ, ne? Keine Ahnung. Aber naja, gut. Also, Ex on the Beach, wir haben noch einiges, glaube ich, zu besprechen in dieser Staffel und dann vielleicht auch mehr im Detail, aber ich finde, jetzt haben wir eh schon fast alle Konstellationen also durchgesprochen. Also, ich meine, Chan haben wir jetzt ausgelassen, aber der ist jetzt, glaube ich, auch erstmal mit seinen neuen zwei Exen, die jetzt da angekommen sind, beschäftigt und dann können wir nochmal im nächsten Durchgang das besprechen, das ganze Ding. Jetzt gehen wir, bevor wir nochmal auf ein paar News und dann auch zu Deadlift Goes Schlager kommen, gehen wir nochmal zurück zu Temptation Island, weil du hast mir vor der Sendung was gesagt und zwar, dass ja diese Staffel von Temptation Island schon ewig abgedreht war und meines Wissens glaube ich auch zusammen oder back to back mit der Temptation Island VIP Staffel wieder mal produziert wurde und das hat einige Leute im Internet irgendwie so recherchieren lassen, weil man natürlich jetzt irgendwie dann anhand von Insta-Stories und eben nicht Insta-Stories, ne, man kann dann irgendwie sehen, dass manche dann eben stundenlang oder tagelang dann eben nicht zu sehen sind. Und daraufhin haben dann ein paar irgendwie jetzt schon die Couples für Temptation Island VIP zusammengeschlüsselt. Wen vermutet man da? Also was ist die aktuelle Projection?
Genau, also es sind wie immer vier Paare. Und vermutet werden unter anderem Tommy und Sandra.
Ja, war irgendwo zu erwarten, ne?
Ja, das ist jetzt keine große Überraschung, aber die sind wahrscheinlich dabei. Christina Dimitriou und Alex
Petrovic.
Diesen Namen ich. Genau, Alex Petrovic, die ja quasi eine Temptation Island Wiederholungstäterin wäre.
Das
die
stimmt.
Hat ja ihre Karriere in dem Format gestartet.
Erste Staffel mit hier dann unserem, wie ist ja?
Salvatore, der auch den toten Winkel gefunden hat. Und dann, das war ein Paar, das ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, weil die anderen beiden sind ja so, weiß ich nicht, Reality-erfahrene Pärchen, sag ich mal. Aurelio Savina und seine Freundin, deren Namen ich leider gerade gar nicht kenne, aber der Mann Aurelio, der Wolf.
Der, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt hat, dass er aus dem Reality-Game aussteigen will und gar keinen Bock mehr hat und viel zu gut für das alles ist.
Genau der. Das könnte interessant werden, den bei diesem Format zu sehen. Und das letzte Pärchen ist ein kleiner Ex-on-the-Beach-Spoiler. Also bitte weghören, wer sich noch vom Format überraschen lassen möchte. Denn es sind Gigi und Michelle.
Oh, Wunder.
Überraschung. Ey, ich hätte gedacht, dass die wieder zusammenfinden. Ich war ja so der festen Überzeugung, als ich gehört habe, dass Gigi wieder bei Ex on the Beach ist, dass es ein Fake sein muss mit der Trennung von Michelle. Auch bei Prominent getrennt dachte ich schon, die Trennung wäre ein Fake. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn die sich bei Temptation Island VIP wieder trennen, um danach im nächsten Format wieder zusammenzukommen.
Ja, weil also, es ist ja jetzt, man muss ja wirklich nochmal aufdröseln. Also die haben angefangen bei Ex on the Beach. Sie haben sich kennengelernt bei Ex on the Beach. Dann sind sie zusammen zu, dann sind sie nicht zusammen zu Prominent getrennt, dann muss man sich ja davor ja trennen. Dann waren sie im zweiten Ex-Format, dann ist er als Ex wieder zurück zu Ex on the Beach. Da lernt er jetzt seine Ex, Michelle, kennen, die er bei Ex on the Beach kennengelernt hat. Und jetzt sind sie dann zusammen und nehmen an einem Format teil, wo man dann eventuell als Ex wieder rausgeht. Also dann wieder quasi bereit für Ex on the Beach, die nächste Staffel. Also
ist und dann kommt endlich das Sommerhaus, wenn sie wieder zusammen sind. Es ist verrückt. Also Gigi und Michelle haben das Potenzial, das gesamte Trash-TV für die nächsten 3 bis 5 Jahre zu bespielen, glaube ich.
Ja.
Sofern diese Gerüchte stimmen. Allerdings, dass Gigi und Michelle jetzt wieder zusammenkommen am Ende von Ex on the Beach, wäre jetzt nichts, was mich groß überraschen würde, muss ich sagen. Damit rechnen wir, glaube ich, alle. Also das sind zumindest die 4 Paare, die laut findiger Instagram-UserInnen bei Temptation Island VIP dabei sind. Und ja, auch dieses Jahr ist es wieder so, dass im Anschluss von Temptation Island VIP wieder Temptation Island Normalo-Staffel gedreht wird. Dazu gibt es aber noch keine Infos, weil die Leute kennt man ja auch noch nicht.
Ja. Wir werden das auf uns zukommen lassen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt mal, also Aurelio war ich noch nie der Riesenfan. Nee. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass es auf so einer Metaebene wieder klappt. Also, dass er wieder das Format durchschaut und, also, ne, scheinbar durchschaut und wieder den großen Reality-Gott da irgendwie memt. Und dann aber irgendwie hoffentlich so auf die Weise auf die Fresse fliegt, dass er irgendwie Mark Robin-mäßig irgendwie sagt, ja, da hinten sind keine Kameras, ich weiß genau Bescheid, da können wir hin. Und dann aber durch so eine Aktion auf die Fresse fliegt. Aber andererseits, weiß ich nicht, ob von dem was zu erwarten ist. Ich kenne es die Freundin nicht, vielleicht ist ja mal von der was zu erwarten. Aber wenn man sich mit Aurelio irgendwie einlässt, dann glaube ich auch nicht, dass du irgendwie die Eier hast dann in so einem Format. Weiß nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und Tommy und Sandra, da glaube ich nicht, dass irgendwas passiert. Yeah. Aber haben wir auch bei Mark Robin gesagt. Und ja, gut, also Gigi, Michelle, ich meine, das ist ja schon vorprogrammiert.
Es wäre jetzt auch ein bisschen bitter, wenn Christina schon wieder zu Temptation Island geht und ihr aktueller Partner schon wieder Mist baut bei Temptation Island. Das wäre ein bisschen schade, aber wäre vielleicht auch ein Twist, der das Format mit sich bringt. Also wer weiß. Aber ich bin jetzt auch, als ich die Namen gelesen habe, war ich jetzt nicht super hyped. Also ich meine, ich bin ganz froh, dass jetzt kein Pärchen dabei ist, bei dem ich, wie bei Emmy und Udo im letzten Jahr, sofort denke, das muss Fake sein. Aber ist jetzt auch niemand dabei, von dem ich große Taten erwarte. Aber vielleicht überraschen die uns alle noch, wer weiß.
Wer weiß. Wir gehen jetzt aber auf jeden Fall mal zu den News und zu einer News, die ich in der vergangenen Woche hier vergessen habe, beziehungsweise nicht angesprochen habe aus irgendeinem Grund. Und zwar bei Sat.1, bei den Screenforce Days, wurde noch verkündet, wie es mit Promi Big Brother in diesem Jahr losgeht oder weitergeht. Und zwar haben wir ja 10 Jahre Promi Big Brother, beziehungsweise die 10. Staffel ist ja ein Unterschied. Und da ist es so, dass diese Staffel erstmals nicht zur üblichen Zeit im August läuft, sondern Ende des Jahres ist die Ansage, was super merkwürdig ist, denn im Dezember, November dann ja auch, ist ja die Fußball-WM in Katar und da wird doch vermutlich es ein sehr schwieriges, also Unterfangen werden, einigermaßen viele ZuschauerInnen da vor einen Fernseher zu bekommen. Deswegen, ich kann es mir noch nicht so ganz erklären, was der Hintergrund ist. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie wirklich Probleme haben zu casten, weil viele Formate vielleicht drehen gerade. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt. Vielleicht planen sie auch irgendwie was Winterartiges, was das Konzept angeht, ne, dass es dann irgendwie so einen Hintergrund hat. Aber ansonsten kann ich mir das echt nicht erklären, was da der Grund sein soll.
Früher gab es ja immer so ein Trash-TV-Sommerloch, so ein bisschen, wo ein paar Monate gar nichts lief oder vielleicht Wiederholungen oder eben Formate, die niemanden so recht interessieren. Und da war Promi Big Brother immer so das einzige Highlight, was man hatte. Aber dieses Trash-TV-Sommerloch gibt es ja einfach nicht mehr. Also das wird ja jetzt gefüllt mit haufenweise anderen Shows. Es war ja im Sommer so viel los, dass sie letztes Jahr ja diverse Sommerformate, wie zum Beispiel Sommerhaus der Stars, in den Herbst schieben mussten. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Grundgedanke war, dass es da vielleicht besser passt. Aber wenn man die Quoten im Blick hat, dann sendet man das ja nicht parallel zur Fußball-WM.
Ich weiß nicht, was da wirklich dahinter steckt oder wann das dann auch konkret läuft. Es ist ja auch so, dass es eigentlich ja etwas leergeräumter ist im Sommer als üblich. Denn man hatte ja jetzt den Kampf der Reality-Stars deutlich früher. Man hat auch keine zweite Staffel im Jahr von Love Island mehr jetzt im Sommer. Auch das Sommerhaus ist ja jetzt nicht so super im Sommer. Ne? Es ist ja dann auch eher Spätsommer und ist ja auch ein-, zweimal die Woche, wie es jetzt in den vergangenen Jahren war.
Es ist halt auch das Jubiläum. Vielleicht haben die sich da auch was ganz Besonderes einfallen lassen und vielleicht, wie du eingangs schon vermutet hast, wirklich Probleme mit dem Cast, die vorher verpflichtet sind in diversen anderen Reality-Shows oder die man gerade vorher erst in einer Reality-Show gesehen hat und wo man sich noch ein bisschen Pause gönnen möchte. Aber mir fällt jetzt auch nichts ein, was Sat.1 noch an großen Formaten vorher geplant hat. Das Promi-Büßen.
Kommt ja bei Pro7, ne?
Ach ja, stimmt. Das hat der geswitcht. Mhm. Ich erinnere mich. Vielleicht kommt noch der Club der schlechten Laune oder so als Ersatzformat.
Ich habe noch eine gute Nachricht, weil wir beide ja irgendwo, habe ich jetzt rausgehört, auf Hochzeitsdokus bzw. Hochzeiten stehen. Und da gibt es bald was bei RTL 2, nämlich die große Köln 50667 Live-Hochzeit vom Soap, steht hier wirklich so, vom Soap zur Altar. Nee, so ganz so blöd klingt es nicht, sondern nur vom Soap zum Altar, so heißt es hier.
Also ich weiß, dass da Darsteller gibt, die ein Pärchen sind, heiraten die denn in echt, heiraten die in der Serie?
Das habe ich auch noch nicht so ganz durchschaut. Ja, Carolina Nöding und Daniel Peukmann, die heiraten.
Ja, die sind wirklich ein Paar, in der Serie und in echt, soweit ich weiß, okay. Ja. Vielleicht ist es tatsächlich denn so ein Doppel-Event.
28. Juli 1915, also wenn Köln 50667 normal läuft, da gibt es eben live dann die Köln 50667 Sendung und dann um 20.15 Uhr gibt es nochmal live die Traumhochzeit von Caro und Daniel. Also anscheinend wird es dann so ein bisschen getrennt, also was die Rolle angeht und die echte Hochzeit, nehme ich jetzt mal so an.
Dann besteht ja doch noch die Hoffnung auf eine Entführung à la GZSZ oder so.
Ja, oder den großen Streit, der Trauzeugen wie bei Hubert und Matthias.
Ja, stimmt. Fragt sich nur, wann was passiert. Ja. Wann passiert es in der Serie und was passiert live bei der echten Hochzeit?
Sie heiraten jedenfalls auf Mallorca, steht hier noch dabei. Mit Sonne, Palmen, Meer und ganz viel Liebe.
Die Caroline Nöding hat sich doch auch mal als Malle-Sängerin versucht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen passt das vielleicht.
Das weiß ich
oder vielleicht denke ich das nur, weil sie mal mit irgendeinem Malle-Star liiert war, soweit ich weiß. Ich weiß auch nicht, warum ich das weiß. Promiflash.de ist offensichtlich meine Startseite.
Ja, da bekommt man alles mit zu Köln 50667 und Berlin. Ja. Also da sind die immer ganz vorne mit dabei. Wir sind immer ganz vorne mit dabei, wenn es um neue Masked Singer-Klone geht. Da besprechen wir immer sehr gerne, wie die Konkurrenz aussieht. Und es gab ja einen mit Viva la Diva bei RTL. Anlässlich der Pride und so weiter, Pride Month, hat man sich bei RTL einen Klon hier gegönnt, in dem es darum geht, grob gesagt, dass prominente Männer in die Rolle von Drag Queens schlüpfen und dann eine Performance darbieten müssen und ja, so ein bisschen einfach auf der Bühne rumspringen müssen. Also es war jetzt nicht viel, es war so ein bisschen zum Song irgendwie abtanzen und irgendwie das ganze Kostüm sollte auch irgendwie Ausdruck sein für die Person, die da drunter steckt und so weiter. Aber sie mussten halt für den ganzen Abend diese Person bleiben. Es war nicht live, sondern es war aufgezeichnet von der ganzen Zeit schon, wie man dann anhand des Siegers festgestellt hat. moderiert von niemand geringerem als Sternekoch ist er ja gar nicht, Tim Melzer, der aus irgendeinem Grund da saß. Ich glaube, er wusste selber nicht ganz, warum er jetzt diese Sendung moderiert. Aber er hat es ordentlich gemacht, finde ich. Das Ratepanel war auch, glaube ich, mal adäquat besetzt mit so Leuten wie Gianna Inazzarella, Tané. Wer war noch dabei? Jorge González. Und Wer war die vierte? Ja, Olivia Jones natürlich. Wie könnte man sie vergessen? Ja, wie war dein Eindruck hier von dieser Sendung? Ich habe, sag ich mal, 50%, wenn ich positiv rechne, davon gesehen. Habe so ein paar Demaskierungen mitbekommen. Und ansonsten habe ich ein bisschen durchgesäppt an dem Abend. Aber ich glaube, ich kann mir ein Urteil erlauben. Wie geht's dir?
Ja, ich habe es ähnlich aufmerksam gesehen wie du, was vielleicht auch schon ein bisschen auf das Urteil schließen lässt. Grundsätzlich bin ich für Masked Singer-Klone natürlich immer zu haben. Grundsätzlich fand ich es auch cool, dass sie halt, also die Idee fand ich auch ganz cool. Ich fand es auch cool, dass sie halt da noch ein diverses Panel aus Queens direkt sitzen haben, die, wenn ich mich recht entsinne, ja auch die Entscheidung letztendlich getroffen haben. Dass sie das jetzt nicht von Gianna Ina Zarella haben übernehmen lassen, sondern dass die halt wirklich nur geraten haben. Das ist natürlich einfach schön, sowas im Fernsehen zu sehen. Auch die Kostüme und Looks ist natürlich optisch einfach immer gut anzuschauen. Ja, ansonsten hätte das aber als Live-Show, glaube ich, deutlich besser funktioniert, weil es kam einfach null Spannung auf, fand ich. Also bei Masked Singer ist es dann ja so, selbst wenn man weiß, wer unter dem Kostüm steckt, dass man trotzdem immer noch so ein bisschen aufgeregt ist, wenn man sich denkt, wer weiß, vielleicht hätte uns da auch wer an der Nase rumgeführt. Und manchmal hat man ja auch wirklich gar keine Ahnung. Aber in diesem Fall hatte man doch recht schnell eine Ahnung. Ich glaube, bis auf Bernhard Brink, glaube ich, wurden alle erkannt, wenn mich nicht alles täuscht. Es ging halt alles super schnell, das kennt man so auch nicht von Masked Singer. Es war halt wirklich in 2 Stunden komprimiert, was jetzt nicht das Schlechteste war, aber es kam halt irgendwie nicht so Mitrate-Feeling auf, dass ich jetzt dachte, ich möchte unbedingt die Hinweise, die in dem Kostüm stecken, enttarnen und so. Ich habe es halt mir angeschaut, die Performances geguckt und für unterhaltsam oder weniger unterhaltsam befunden. Und dann war es auch. Die Demaskierung war halt ja auch wahnsinnig unspektakulär, dadurch, dass sie einfach hinten so ein Videoscreen hatten, wo dann die Person einmal ohne Drag-Outfit gezeigt wurde. Und ja, also grundsätzlich nicht schlecht, aber ich glaube, als Live-Show hätte es mir deutlich besser gefallen.
Ja, ich glaube, mein Problem ist einfach damit, ähnlich wie bei Big Performance damals, dass nicht so sehr die Leistung, die da auf der Bühne gezeigt wird, anhand man die Person dann erkennen soll, im Mittelpunkt steht, sondern das Aussehen der Person. Also man versucht einfach man ist einfach so abgelenkt, die ganze Zeit zu gucken, wer könnte das optisch sein, weil die einfach ja nur geschminkt sind. Das war ja damals bei Big Performance auch so mit diesen High-Concept-Masken und so, aber trotzdem hat man da irgendwie die Gesichtsform von Uwe Ochsenknecht durchgesehen. Und hier ist es ja auch so, ich meine, dass man jetzt einen Steffen Halaschka, wenn man den nur schminkt und irgendwie, weiß nicht, da ein bisschen rumtanzen lässt, trotzdem sofort erkennt, oder wenn sich Mario Barth noch nicht mal den Bart abrasiert. Also ich meine, also das war wohl seine Bedingung, da mitzumachen, habe ich das Gefühl gehabt. Irgendwie, ja, ich mache mit, könnt mit mir machen, was ihr wollt. Ich mache auch hier euren Drag hier, Performance. Aber den Bart, den rasiere ich mir nicht ab. So, ey, man hat es einfach sofort gesehen, wenn noch nicht mal da so viel, weiß nicht, Aufopferung geliefert wird. Ich meine, bei Masked Singer stehen die irgendwie wochenlang auf der Bühne, schwitzen sich einen ab, stehen teilweise 3-mal am Abend auf der Bühne, müssen sich Songs auswendig lernen und er rasiert sich noch nicht mal seinen Bart ab, ey, und sieht einfach genauso aus mit ein bisschen weißer Farbe im Gesicht, so. Das hat für mich schon wieder die ganze Sendung so überschattet, so, weil das zeigt mir dann, wie wenig Mühe sich im Vergleich, also klar wurden hier auch immer noch tolle Performances und tolle Masken auch gebaut, aber im Großen und Ganzen war es eben nie mehr als so ein One-Off, einmal hier ausprobieren, geht da irgendwie, das war glaube ich auch in Holland oder in Belgien, wo die da auf der Bühne standen, mal für einen Tag oder einen Abend und dann probieren wir das mal aus. Alles abgedreht, alles schon irgendwie seit Wochen beendet, keinerlei Spannung, nicht live und so. Es ist dann mir einfach zu wenig für so eine Show, wo ich dann ja auch irgendwo Zeit aufbringen soll, um mir Gedanken zu machen, wer da drunter steckt, aber weiß ich nicht, da wurde sich einfach doch zu wenig Mühe gegeben für so ein Format.
Ja, also es ist, meinte ich halt auch mit, mir fehlte dieser Mitrate-Faktor, weil da gab es einfach nicht viel zu raten. Ja. Du hast natürlich jetzt nicht die Stimme gehabt als Indiz, sondern es wurde Lip-Sync gemacht und performt, aber jetzt, ich hatte halt auch keine Lust, Indizien in den Reden, die gehalten wurden, oder den Outfit zu dechiffrieren, weil die meisten Personen hat man halt auf den ersten Blick einfach erkannt. Und das war dann halt einfach ein bisschen, also ich habe mir da schon ein bisschen mehr erhofft in Sachen Mitraten, Ich meine, man hat ja auch gesehen, dass das Rate-Panel schon, als Steffen Halaschka reinkam, sofort meinte, oh, zwei rote Sterne, das ist bestimmt Steffen Halaschka. Und dann war es das. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, dass ich ihn eine ganz coole Besetzung für so eine Show finde, weil man ihn ja doch eher meistens ein bisschen seriöser im Anzug kennt und dann er dann da das freizügigste Queen-Kostüm hat, war schon eine ganz witzige Idee.
Ja, also von den Promis kann man da gar nicht meckern. Also das ist überhaupt nicht, das war nicht das Problem. Ich glaube einfach, man versteht langsam, was der Kern von The Masked Singer ist. Und das ist einfach, dass der beste Clou bei dieser Sendung wirklich die Stimme ist. Und hier ist es das Aussehen. Und das reicht einfach nicht, um einen dann so zu beanspruchen, dass man da dann diese Mühe selbst investiert, da mitzuraten. So, also so erkläre ich mir das. Und bei The Masked Singer bleibt einem gar nichts anderes übrig, als jedes Schnipsel an Indiz da aufzunehmen und irgendwie zu interpretieren, weil man teilweise an der Nase rumgeführt wird und die Stimme einfach, man hätte es zwar am Anfang nicht erwartet, bevor es die Sendung gab, aber trotzdem nicht so ein guter Clou ist, dass man sofort weiß, wer da drunter steckt. Das ist einfach so. Und deswegen klappt Viva la Diva da nicht zu 100%, auch wenn sich da auch Mühe gegeben wurde, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ja, das ist mein Fazit. Die Promis, wie gesagt, die waren ordentlich. Wir hatten David Odonkor, wir hatten Bernhard Brink, wir hatten Mickey Krause, der nach der Masked Singer Weihnachtsshow hier auch nochmal an einem Abend zumindest in ein Kostüm geschlüpft ist. Wir hatten Steffen Halaschka, wir hatten Ingo Nomsen, der auch noch, finde ich, eine schöne Demaskierung war, und Mario Barth. Und ja, der Sieger, das war dann natürlich die andere unglückliche Wahl an diesem Abend, war Faisal Kawusi, der in einer Show, in der es um Vielfalt geht, um ja Offenheit, dann der strahlende Gewinner sein durfte. Und man musste sich dann bei Social Media irgendwie distanzieren bzw. einordnen, dass es irgendwie davor aufgezeichnet wurde, bevor er seine kontroversen Aussagen getroffen hat.
Leider unglücklich. Also ich finde es gut, dass sie es jetzt trotzdem gezeigt haben und nicht gesagt haben, wir canceln die Show. Aber ich glaube, so groß war die Kontroverse dann wieder doch nicht, muss man sagen. Ich meine, es gibt, Luke Mockridge spielt auch immer noch ausverkaufte Shows. Ja. Das ist, glaube ich, dann doch eher die kleinere Bubble, die solche Personen vielleicht nicht mehr unbedingt so gern sehen möchte. Ich finde es gut, dass es gezeigt wurde. Ich finde auch, er hat von der Leistung her auch verdient gewonnen. Das stimmt. Ich meine, er hat ja schon bei Let's Dance gezeigt, dass er sich bewegen kann und das ist durchaus wahr. Aber ich fand es ein bisschen unglücklich, dass dann nachher bei Instagram schnell so ein Statement hinterhergeschoben wurde. Das hätte man auch in der Show ein bisschen eleganter lösen können mit einer kleinen Einblendung oder so, wo dann halt irgendwie zumindest drinsteht, diese Show wurde aufgezeichnet an Tag X.
Das reicht auch schon, glaube ich, an News für heute. Deswegen gehen wir jetzt auch schon nochmal kurz auf eine Deadlift-Show ein. Und da ist ja eine neue gestartet. Wir haben ja euch schon darauf vorbereitet, im Prinzip mit zweimal Deadlift muss reisen jetzt in den letzten zwei Wochen. Denn jetzt ist schon seit ein paar Tagen, zwei Folgen sind schon draußen, beziehungsweise ich glaube schon drei bei TV Now. Deadlift Goes Schlager, die Sendung, in der Deadlift Stevens zu einem Mallorca-Sänger wird. Und man bekommt, finde ich, an jeder Minute mit, dass es ein Konzept war, das man wirklich auf dem Reißbrett irgendwie so entworfen hat. Okay, was haben wir noch nicht gemacht mit Detlef? Detlef baut ein Haus, Detlef wird Rennfahrer, Detlef muss reisen, Detlef baut seinen Garten um und so weiter. Also er hat schon alles gemacht, was so ein Detlef halt tun kann. Und jetzt, ja, hatte man wahrscheinlich auch noch den Markus Krampe in der Schublade, der irgendwie gesagt hat, okay, ich muss irgendwie nach dem Wendler wieder irgendwie Fuß fassen und jetzt haben wir vielleicht die Idee, beide Welten zusammenzubringen und Detlef Stevens wird jetzt Schlagersänger. Und du hast ja auch die erste Folge angeschaut. Ja, was?
Ja, eineinhalb Folgen aus Versehen.
Aus Versehen eineinhalb Folgen. Ja, was ist dein Eindruck? Weil ich bin ja Deadlift-erfahren. Ich weiß nicht, wie Deadlift-erfahren du bist. Wie gefällt es dir bisher? Also es ist ein Format, was ja eine komische Anmutung hat, einfach aufgrund der Ausgangssituation, die man niemandem so richtig abkauft. Aber dann, wie geht's dann weiter?
Ja, stimmt voll. Ich habe mir halt auch die ganze Zeit gedacht, das ist doch jetzt bestimmt so ein Versöhnungsversuch von der RTL-Sendegruppe, weil der Markus Krampe ja hinter dieser Michael-Wendler-Hope-Story oder Doku stand, die es dann ja nie gab, dass man ihm so einen Trostpreis gegeben hat und meinte, ja, große Wendler-Doku bekommst du jetzt nicht, aber wie wär's mit Deffi und einem Schlager-Hit? Ja, es wirkt manchmal so ein bisschen random zusammengewürfelt, irgendwie alles so ein bisschen. Es ist tatsächlich ganz unterhaltsam und ich wusste ja auch schon vorher, dass Juliette Schoppmann Vocal Coach sein wird und die mag ich halt gerne, deswegen habe ich mich gefreut, dass man sie dort auch einsetzt. Vielleicht ist auch das so eine Wiedergutmachung von RTL, weil sie ja nicht mehr bei DSDS als Vocal Coach dabei ist. Dass das ganze Format nur geschrieben wurde, um Leuten was zu tun zu geben. Ja, so, ja, sorry, dass wir dich da rausgeschmissen haben und sorry, dass wir die Show gecancelt haben. Aber wir hätten hier eine kleine Entschädigung für dich. Kannst dich entscheiden, Blumenstrauß oder ein Format mit Deffi. Dann haben sie dankend Letzteres genommen. Deswegen freut es mich auch, dass sie da eine größere Rolle einnimmt. Ein paar Sachen wirken halt irgendwie auch so komplett beliebig, wie jetzt am Anfang der zweiten Folge, wo sie dann zu Jürgen Drews gehen und ihm diesen Song vorspielen und dann soll er sein Urteil.
Der auch so apathisch in der Ecke sitzt die ganze Zeit. Einfach okay, ja, aber was soll hier, was wollt ihr jetzt hier genau von mir? Also soll ich sagen, dass der Typ nicht singen kann oder soll ich sagen, dass der Song scheiße ist? Oder?
Ja, vor allen Dingen war es dann ja auch so, dass er irgendwie so, als sie den Song angefangen haben, meinte er noch so ganz kritisch, jetzt hätte der nicht vorkommen müssen. Und dann nachher meinte er dann, aber den hätte ich genauso gesungen. Und ich dachte mir, du hättest doch nicht definitiv gesungen, Jürgen. Also, ich weiß, dass du lügst.
Die haben ihn ja offensichtlich...
Das Baggerloch hättest du gesungen.
Ja, die haben ihn ja offensichtlich eingekauft. Ne? Also die haben ihn ja offensichtlich wirklich... mit seiner Meinung alles eingekauft und auch diese ganze Nummer von wegen, oh, auf einmal bietet er ihnen ein Duett an. Wir singen zusammen Bert im Kornfeld. Das war doch alles von vornherein so eine erlogene Sache. Also ganz klar, als wäre es ein Zufall gewesen, dass Detlef von Minute 1 irgendwie Kornfeld nochmal singt die ganze Zeit da zur Probe irgendwie. Und dann nimmt er am Ende dann mit ihm nochmal das Bett im Kornfeld auf. Also so ein Blödsinn. Aber man merkt es halt von vornherein, wie alles an dieser Sendung so konstruiert ist. Und das macht mir aber nichts aus, komischerweise. Weil es ist auch ja von vornherein konstruiert so die Stakes des Ganzen. Ne? Man merkt, dass irgendwie ständig Vox-Redakteure irgendwo saßen und gesagt haben, ja, okay, wir können das alles machen, aber... Was genau soll hier auf dem Spiel stehen für Detlef? Also, was passiert, wenn er es nicht schafft? Oder was kann er überhaupt nicht schaffen? Also, der hört dann halt auf und dann macht er was? Ja. Also, was passiert dann? Und das, wie sie das lösen, ist ja das Interessante. Sie machen dann ständig einfach nur, dass sie Markus Krampe da hinsetzen und der sagt, wenn wir das nicht schaffen, dann wäre das für mich eine absolute Katastrophe. Punkt. Und das wird einfach nicht begründet, was dann genau die Katastrophe ist. Also, weil er Geld investiert oder was ist jetzt genau sein Investment in dieser ganzen Geschichte? Also, was passiert dann, wenn Detlef jetzt nicht irgendwie Malle-Sänger wird? Aber ja, ich finde es einfach super unterhaltsam, wie auf Zwang diese Stakes da reingeschrieben werden. So, einfach super.
Vor allen Dingen wäre Markus Krampe doch auch eigentlich die falsche Person, weil wenn man sich das guckt, guckt man das ja nicht, weil man Markus Krampe-Fan ist, sondern weil man ein Deffi-Format sehen möchte.
Ich muss sagen,
und man hat dann
ich bin auch Markus Krampe-Fan.
Man geht dann ich habe mich jetzt auch nicht geärgert, dass er dabei ist, aber es ist ja eigentlich nicht die Show, die Markus Krampe nach seinem Flop mit Michael Wendler wieder an den Schlagerhimmel buxieren soll, sondern es ist eigentlich die Show, die Detlef Steves zum Schlagerstar machen soll oder zum Malle-Sänger machen soll und da ist irgendwie, wenn Markus Krampe sagt, also wenn der scheitert, dann bin ich hier der Gearschte, ist dann vielleicht die falsche Person irgendwie. Naja.
Ja, es ist wunderbar. Also deswegen, ich schaue es sehr gerne an. Und es ist zwar, also grundsätzlich ist für mich Detlef muss reisen einfach das Nonplusultra, weil da einfach alles stimmt, was die Stakes angeht. Ne? Da merkt man wirklich, er hat keinen Bock drauf. Man merkt auch wirklich, dass diese Grunddynamik von Daniel und Detlef halt echt ist. Und hier hat man auch, finde ich, die Problematik, dass Detlef etwas will. Also er will Schlagersänger werden. Mhm. Und bei Detlef muss reisen, ist ja das Muss schon im Titel, also er will etwas nicht gerne und das ist grundsätzlich mal unterhaltsamer wie der euphorische Detlef, ne? Das muss man schon sagen, ne? Er rennt da die ganze Zeit mit dem Dauergrinsen rum und kann eigentlich kaum fassen, was ihm da passiert, ne? Onkel Jürgen, wenn der da ihm gegenüber sitzt, dann ist er ja auch ganz leise und kleinlaut.
Deswegen kauft man ihm in der Show auch so gar nicht, wenn er so probiert, so auf typische Deffi-Art ein bisschen sich über irgendwas aufzuregen, kauft man ihm das halt auch null ab dieser Show. Weil es ist dann halt so, es wirkt dann halt wie so eine Regieanweisung. So, Leute wollen eine Detlef Steves-Show sehen, jetzt mach uns mal den Detlef Steves. Und man sieht aber, selbst wenn er sich aufregt, grinst er ja noch dabei und freut sich eigentlich und findet das eigentlich alles super geil, was da mit ihm passiert. Das macht die Show halt auch unterhaltsam irgendwie, dass es halt irgendwie so super konstruiert wird.
Find ich auch.
Wirkt. das Ganze. Und das ist, es gibt dem Ganzen halt einen ganz anderen Unterhaltungsfaktor als jetzt so andere Detlef-Formate, aber macht es halt auf eine gewisse Art und Weise auch witzig. Und ich glaube, ich werde auch noch mal Folge 2 zu Ende schauen und Folge 3 wahrscheinlich auch.
Ja, ich schaue die ganze Sendung zu Ende natürlich, aber nein, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, das ist nichts für mich. Trotzdem gibt es halt wirklich auch absurde Szenen, muss man schon sagen. Also wenn die da bei diesem super Raster-Typen, diesen Mallorca-Produzenten Mike Röttgens, ja, da im Büro sitzen und dann sich diese beiden Songs anhören und dann wirklich in Ekstase verfallen, weil diese Songs so göttlich gut sind und man kaum fassen kann, was der ihnen da für eine goethische Lyrik da geschrieben hat. Bagger, Bagger, Baggerloch und so weiter. Und ich raste aus. Und dieser schöne Deffi-Titel. Also ja, das ist halt dann auch eine Sache, die man einfach mögen kann, ne? Dass es hier halt solche Szenen auch gibt, wenn dann einfach diese Mallorca-Musik wirklich als was künstlerisch höchst Anspruchsvolles da ständig verkauft wird.
Das kann auch nur er schreiben. Niemand anders hätte diesen Song schreiben sollen. Das habe ich zum Beispiel aber auch nicht verstanden, als sie am Anfang meinten, sie meinten, er braucht mindestens 3 Songs, um auftreten zu können am Ballermann. Das war ja so der Einstieg, um so komplett gar nicht konstruiert, ihn dazu zu bringen, Bett im Kornfeld zu singen. Und dann haben sie diese 2 Songs geschrieben und dann dachte ich mir, warum produzieren sie denn nicht einfach beide Songs, wenn sie die schon haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig teuer ist, diese beiden Songs einzusingen und zu produzieren.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Außerdem möchte ich die Baggerloch-Single haben. Wann ist endlich Baggerloch auf Spotify?
Ja, und jetzt sag mal bitte die 3 Songs von Almklausi. Also ich meine, es hat doch nicht jeder so seine 3 Songs, oder sehe ich das falsch? Keine Ahnung. Naja, Detlef Goes Schlager, also konstruiert, aber geil, kann man am Ende sagen. Werden wir bestimmt mal in den nächsten Wochen immer wieder so einstreuen. Also ich werde es tun, ich habe ja hier die Macht zum Glück und kann diese Sendung auch durchaus mal durchdrücken durch das Redaktionsmeeting und ja, das werde ich auch tun. So, jetzt gehen wir noch abschließend zu einem Spiel und zu einem sehr beliebten Spiel, würde ich sagen, also bei den Leuten, die hier zu Gast sind, zumindest ist es immer recht beliebt. Wir spielen nämlich Ordni, das heißt das Intro-Quiz und Intro-Quiz deswegen, weil du jetzt Intros erkennen musst, aber die ganzen Intros werden rückwärts abgespielt, das ist die Schwierigkeit dabei. Du hast sie schon vorliegen und ich würde sagen, wir können direkt starten mit Intro Nummer 1.
Das mutete sehr italienisch an, sehr getragen und ich war, glaube ich, noch im Werbungsgame, weil ich dachte, hä, ist das nicht diese Pizza-Werbung? Aber
du hast hier Restaurante, where the moon hits your eyes, das hier.
Ja, genau, das hatte ich sofort im Ohr, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Das ist doch irgend so eine Joko und Klaas-Show, ne?
Das ist korrekt.
Oder? Ja, welche ist es? Welche Joko und Klaas Show ist es? Ist es, kriege ich schon einen Punkt für Joko und Klaas?
Kriegst einen halben Punkt, ja.
Ja, das ist gut. Ich glaube, das ist, ist das Duell um die Geld?
Nein, das ist nicht Duell um die Geld. Es ist auch nicht Duell um die Welt. Es ist Joko und Klaas gegen ProSieben.
Ah, okay, ja,
this
klar.
Is my quest.
Stimmt. Die Show meinte ich auch, aber ich muss gestehen, ich verfolge jetzt nicht alle Formate von Joko und Klaas. Eigentlich sehr wenige sogar. Aber ja, deswegen komme ich da schon mal durcheinander.
Naja, aber okay, ich finde, du hast hier doch die Richtung gehabt. Deswegen halber Punkt, würde ich schon sagen. Ich bin gespannt, ob du das nächste errätst. Ich bin eher pessimistisch. Aber, also für Leute, die das Intro kennen, die werden es auf jeden Fall erkennen, weil es fast, finde ich, identisch andersrum anhört. Aber, naja, wir.
Dann ist es bestimmt Twin Peaks.
Thank you.
Okay, das war nicht Twin Peaks.
Nee, aber ich finde, du bist schon in der, sag ich mal, im richtigen Land bist du schon mal.
Okay, okay. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich kenn's, glaube ich, nicht. Jetzt vom Hören her hätte ich jetzt gesagt, irgendwie Serienintro vielleicht aus den 90ern.
Ja, nee, Nullerjahre, aber ich sag dir mal einen Tipp zu dem, was du in dem Intro siehst. Du hörst ja eigentlich aufsteigende Noten, ne? Von den Noten her eher aufsteigend. Das heißt, es ist im echten Intro fallend und das ist auch ein guter Tipp für das Intro, was man da sieht, ne? Also du siehst etwas fallen in diesem Intro. Ja.
Ja, ich glaube, naja, nee. Ja? Ich glaube eher nee. Bitte löse es auf.
Es handelt sich um das Intro von Mad Men tatsächlich. Mad Men hat ein sehr bekanntes Intro. Deswegen, also es klingt tatsächlich sehr, sehr ähnlich rückwärts und vorwärts, nur dass man quasi sich die Noten andersrum vorstellen muss. Aber wie gesagt, das war so ein Wild Guess. Vielleicht kennen Sie es, vielleicht kennen Sie es nicht. Mad Men auf jeden Fall ein Klassiker.
Habe ich nie gesehen, wurde mir oft empfohlen, aber wenn man mir Serien empfiehlt, schaue ich sie meistens nicht.
Also beim nächsten bin ich mir zu 100% sicher, dass du es auf jeden Fall kennst. Du hast dieses Intro vermutlich sehr, sehr oft gehört und erkennst es jetzt hoffentlich auch.
Okay. Habe ich das wirklich schon in meinem Leben gehört?
Definitiv.
Also es klingt nach Kinderserie.
Das ist schon mal richtig.
Gut, das ist schon mal ein Anfang. Aber ich habe da jetzt, also es habe ich jetzt auch gar keinen Wiedererkennungswert, muss ich sagen.
Doch, also da ist ein Klang drin, der auf jeden Fall nur eine Kinderserie sein kann.
Okay, wahrscheinlich das Ende, / der Anfang, nehme ich an.
Ja, nee, eher so mittendrin immer so ein Geräusch.
Okay, nee, ich habe keine Ahnung.
Du wirst dich ärgern, du wirst dich ärgern.
Weil okay, wahrscheinlich.
Es ist,
dann schneiden wir es raus.
Nein, ich löse mal auf, es ist Benjamin Blümchen tatsächlich.
Ah, okay. Okay, aber das klingt doch eigentlich viel fröhlich. Okay. Ja, doch, das habe ich tatsächlich oft gehört, das stimmt.
Also dieses Terror, das klingt andersrum tatsächlich ein bisschen anders, weil es ja so Terror, das heißt, dann andersrum quasi ist. Also.
Ja, ich dachte, das wäre der Growl-Part oder so.
Aber. Ja, nee.
aber habe ich tatsächlich nicht rausgehört. Aber ich muss auch sagen, lange nicht gehört und in meinem Kopf als ein bisschen fröhlicher abgespeichert, als es so klang. Aber
Ich muss mir natürlich auch bei Sendungen mit verschiedenen Intros oder mit verschiedenen Versionen von Intros dann immer auch das raussuchen, wo ich immer denke, das kennen vielleicht die meisten Leute noch oder haben die meisten Leute in Erinnerung. Vielleicht hast du ein anderes in Erinnerung, kann natürlich auch mal daran liegen, aber ich bilde mir ein, dass das schon das Intro ist, das irgendwie alle kennen. Naja, aber gut.
Ich glaube, das ist es. Das ist wie beim kleinen Vampir bei den Kassetten. Die OGs kennen den Instrumentaltitel und die anderen nur den Song.
Naja, genau. Also leider nur einen halben Punkt. Joko und Klaas erraten.
Irgendwann wird es mal ein Spiel geben, wo ich richtig abräume. Ich sehe schon kommen.
Auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall bald auch wieder, das kann ich schon mal ankündigen, das Quiz auf Speed zurückholen mit Staffel 2. Da ist ja Selma aktuelle Titelverteidigerin. Da wird sie den Titel natürlich auch verteidigen müssen. Ich nehme an, dass du da sehr gute Karten hast, dann auch da mitzumischen. Wenn du bald mal wiederkommst, dir kann man unterdessen folgen. Unter welchem Handle, bei welchen Plattformen?
Petit Krack. Also sehr französisch, auf Instagram oder auf Twitter.
Diesem Podcast kann man auch bei Instagram oder bei Twitter folgen, nämlich bei Instagram unter @fernsehen für alle und bei Twitter unter @fernsehenfa. Gerne bei Instagram vorbeischauen. Es gibt immer, das habe ich jetzt so eingeführt, sonntags immer TV-Tipps. Da werde ich immer auf die kommenden Woche TV-Tipps liefern und da quasi vorweg schauen, was denn alles so auf uns zukommt, was wir dann auch teilweise hier im Podcast besprechen. Ihr könnt, wenn euch das gefällt, wenn euch auch die Folge gefallen hat, 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify geben, das wäre auch super nett. Jetzt darf ich aber an der Stelle erstmal Danke sagen an dich.
Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. In der nächsten Woche sprechen wir dann über Stranger Things, was ja heute in seiner letzten 2 Episoden für diese Staffel geht. Und bestimmt auch mehr zu Ex on the Beach kann ich mir vorstellen. Princess Charming natürlich auch, werden wir auch machen. Also viel zu tun, auch in der nächsten Woche. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir nehmen jetzt erstmal unseren Malle-Song auf. Also bis dann. Tschüss.
Tschüss.